Hallo, Johannes Bertou hier. Wenn ich ins Freibad gehe, ziehe ich meine Badehose an und mein T-Shirt aus. Warum erzähle ich das? Ganz normal. Ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht. Aber viele Menschen dürfen das nicht. Und zwar Frauen. In vielen Schwimmbädern verbietet die Hausordnung oben ohne für Frauen. Aber auch in vielen anderen Situationen ist es für Männer normal, sich das Shirt auszuziehen. Und für Frauen ziemt es sich nicht. Man könnte denken, das ist halt so, das war schon immer so. Aber unsere Autorin Julia Fritsche zeigt, dass das nicht stimmt. Für das Radio-Feature hat sie Frauen begleitet, die sich wehren gegen eine ungleiche Behandlung.
Es ist das Jahr 2004. Janet Jackson soll in der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten. Und für den Song Rock Your Body soll Justin Timberlake dazukommen und singen Bet I'll Have You Naked by the End of This Song. Jackson tritt auf, Timberlake kommt dazu. Der Song nähert sich den letzten Takten und Timberlake steht jetzt eng hinter Jackson. Und dann passiert es. Zum letzten Ton des Songs reißt Timberlake Jackson ein Stück Stoff vom Oberteil. Für eine halbe Sekunde ist ihre nackte Brust zu sehen. Jackson blickt erschrocken an sich herunter. Das Bühnenlicht geht aus.
Oben ohne, wie Frauennippel zensiert werden, von Julia Fritsche.
Wie geht's?
Gut?
Ja?
Schon, ja.
Heiß ist es?
Total. Das heißt, es ist viel los.
Es ist August 2023. Ich treffe Cora vor einem Münchner Freibad. Wir stehen draußen vor der Kasse.
Ja, ich habe auch schon reingeguckt durch den Zaun. Also es ist schon was los.
Okay.
Es war auch eben schon eine Schlange.
Mhm. Auf geht's.
Ja. Genau. Wir gehen jetzt ins Schwimmbad rein.
Wir gehen jetzt ins Schwimmbad.
Was willst du da machen in wenigen Minuten?
Ich will oben ohne ins Becken gehen und auf der Wiese sitzen und ja, einfach frei sein.
Cora ist 22. Sie hat ein Trägershirt an und eine große Sonnenbrille. Sie ist sehr herzlich, aufgeschlossen und auf eine ruhige Art voller Energie. Es nervt sie, dass nur oben ohne gehen kann, wer als Mann gilt.
Also klar, es ist natürlich, weil man so gesellschaftlich sozusagen so geprägt wurde, dass es eben nicht normal ist, als Frau oben ohne irgendwo zu sein, ist es natürlich sehr aufregend und so weiter. Aber da schaue ich einfach, dass ich an meine Grenzen austeste, was das angeht. Und also wenn irgendwas sein sollte von meiner Seite aus, dann sage ich das einfach, halt, ja, falls immer. Ich irgendwie doch Angst bekommen sollte.
Ja, oder so. Immer, unbedingt, genau. Unbedingt. Ja.
Okay.
Wir sind dran.
Hi. Hallo. Zweimal erwachsen, bitte.
Cora ist gelernte Krankenschwester, studiert aber gerade Audio Engineering und macht selbst Musik. Unter anderem als Hardcora. Ich habe Cora auf einer queer-feministischen Demo kennengelernt. Denn sie setzt sich für die Freiheiten von Frauen und queeren Menschen ein und generell für Diskriminierte.
Jetzt mal Richtung Schwimmerbecken wahrscheinlich. Also bis jetzt sehe ich niemand, der oben ohne ist. Also
nur lauter Typen.
Ja, nur Typen. Aber das ist ja alles total normal.
Die tragen ihre Nippel schön in der Sonne spazieren.
Ja, und bei uns ist es total komisch natürlich, wenn wir das machen.
Die einen Nippel sind komisch, die anderen sind normal. Die einen Nippel sind Skandal, die anderen Nippel sind Alltag. Nicht nur im Freibad. Ein oben ohne Privileg für Männer haben wir fast überall. Im Garten, wo er oben ohne am Grill steht und sie nicht. Auf Social Media, wo seine Nippel okay sind, ihre nicht. Beim Bouldern, wo er oben ohne an der Wand hängt, einfach weil es heiß ist und sie, wenn sie es täte, als verrückt gelte, als exzentrisch, als aufdringlich. Ich frage mich schon lange, warum das so ist. Und ich bin da ganz bei Cora. Es regt mich auf. Immerhin beim Baden erlauben in den letzten Jahren ein paar europäische Städte wie Barcelona, Grenoble, Berlin, Köln oder Chemnitz explizit allen Geschlechtern nur eine Badehose zu tragen. Auch in München, wo Cora heute oben ohne schwimmen will. Aber hier ist es erst seit 8 Wochen explizit erlaubt. Es ist August 2023. Ich blicke mich um. Cora wäre die Einzige hier oben ohne.
Klar, neben der Jungsgruppe legt man sich nicht gerne. Habe ich auch schon ausprobiert. Ist nicht so cool. Es wird da geguckt. Aber wobei ich sagen muss, dass es auch unter Frauen ich schon Blicke bekommen habe, die sehr abwertend waren oder sonst irgendwas. Und mir geht es eben darum, dass es allgemein viel normalisierter wird, weil dadurch wird es dann auch entsexualisiert.
Wenn unsere Brüste einfach so normal wären wie jetzt von genau. dem Herrn, der gerade vorbeigeht, ja. oder von dem Jungen,
der auch drüben, nicht viel der weniger duscht. Brüste als ich hat. ja. Sollten die dann nicht eigentlich auch verdeckt sein?
Ja.
Beim Ausziehen des Oberteils gilt, wer als Mann gelesen wird, entscheidet selbst. Wer als Frau gelesen wird, gehorcht. Den Bademeistern, Sicherheitsdiensten, der Polizei und den Programmierern von Instagram und Co. Und wer queer ist, fällt völlig raus. Das oben ohne Privileg für Männer ist binär. Und es ist das aktuell einzige explizite Vorrecht von Männern. Mir fällt auch nach langem Nachdenken kein anderes ein. Wer als Frau gelesen wird, hat seine Nippel zu bedecken. Cora erinnert sich ans Schwimmen in einem anderen Freibad.
In Kempten war das. Und da wurde ich dann von einer Bademeisterin aus dem Becken geworfen, wenn ich mir nichts anziehen würde, sozusagen. Da habe ich dann halt gemacht, was sie gesagt hat. Habe nicht so viel rumdiskutiert oder so. Aber war natürlich trotzdem sauer und frustriert im Endeffekt. Gehen wir mal kurz in die Richtung, weil ich gehe mal davon aus, dass da viele Leute liegen auf dem Holz liegen vor dem Becken.
Ja.
Und das wäre ein bisschen zu intens für mich, glaube ich, wenn ich alleine wäre.
Heute hat Cora mich als Begleitung dabei. Wir finden einen Platz, Handtuch an Handtuch. Es ist richtig voll. Cora macht es sich bequem.
Soll ich schon?
Ach so, ja, wenn du magst. Du hast dein Bikini-Oberteil schon.
Ich hab gar keinen.
Du hast gar keinen. Das heißt, du hast deine Bikini-Hose an und,
genau,
und ziehst jetzt dein Oberteil aus.
So ist es.
Okay.
Es ist so banal, denke ich. Und trotzdem bin auch ich nervös. Die Männer um uns rum zeigen selbstverständlich ihre Nippel. Aber für uns Frauen ist es ein Problem. Und deswegen sind wir hier. Und dann fasst Cora ihr T-Shirt mit beiden Händen am unteren Ende und streift es sich über den Kopf. Andere wurden schon für weniger gerügt. Eine Lehrerin einer deutschen Schule wurde 2021 ermahnt, weil sie keinen BH unter dem T-Shirt trug. Sie solle, Zitat, das erotisch aufgeladene Sekundärmerkmal Brust nicht zu Markte tragen. So die Gleichstellungsbeauftragte der Schule. Der Seenotretterin Carola Rakete warf die italienische Zeitung Libero 2019 Schamlosigkeiten ohne Grenzen vor, weil sich ihre Nippel unter dem Shirt abzeichneten. Und Jennifer Aniston wird in der Netflix-Show von Comedian Judd Apatow verspottet, weil sich vor 100 Jahren bei Friends ihre Nippel abzeichnen. In der Vogue erklärte sie dazu:
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß nicht, warum ich mich schämen sollte. So sind meine Brüste.
Nippel sind auch der Grund, warum das größte TV-Ereignis des Jahres in den USA seit 2004 nicht mehr live ausgestrahlt wird, sondern mit 5 Sekunden Verzögerung. Und warum eine Football-Liga einen Fernsehsender auf $500 Millionen Schadensersatz verklagt hat.
Choose your music.
Choose your team.
Choose to be different.
Choose to be independent.
Choose your faith.
Choose to care.
Choose to pursue your dreams.
Choose to stay involved.
Und jetzt sind wir wieder im Jahr 2004, beim Super Bowl-Auftritt von Janet Jackson, den ihr am Anfang gehört habt. Gerade ist das Bühnenlicht ausgegangen. Kurz zuvor hatte Justin Timberlake einen Stofffetzen von Janet Jacksons Oberteil gerissen. Und hunderte Millionen Menschen vor den Fernsehern haben Jacksons nackte Brust gesehen. Wer genau an dem Plan beteiligt war, wissen wir bis heute nicht. Timberlake steht kurz nach der Show im Getümmel vor der Kamera des Boulevardmagazins Access Hollywood. Hier ein Schnipsel aus der Arte-Doku Janet Jacksons Nipplegate.
Das hat Spaß gemacht. Es war schnell, clever, auf den Punkt. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und Jackson? Eine Zeugin berichtet, dass sie hinter der Bühne mit gesenktem Kopf und umgehängter Decke wegläuft. Sie verschwindet für Tage. Natürlich haben sich schon viele männliche Musiker oben ohne gezeigt. Auch Timberlake mit seiner Boygroup NSYNC. Doch die National Football League ist in Aufruhr. Und generell das weiße, konservative Amerika. Timberlake checkt, dass es nicht so gut ankommt, was er gemacht hat, und entschuldigt sich. Eine Woche später bekommt er einen Grammy verliehen. Auch Jackson veröffentlicht ein paar Tage nach dem Super Bowl ein Entschuldigungsvideo. Doch Medien nennen sie a bitch in heat, eine läufige Schlampe und vieles mehr, wie die Arte-Doku zusammenträgt.
Den Super Bowl so zu sexualisieren ist unverzeihlich. Stillos, krass und erbärmlich. Für viele wurde die Grenze überschritten.
Janet Jackson nimmt die Schuld auf sich für ihren Blitzer.
Sag einfach, ich bin ein Flittchen.
Einige Radiosender und Fernsehsender spielen sie nicht mehr. Ein Hollywood-Film mit ihr wird abgesagt. Und ihr zwei Monate später erscheinendes Album verkauft sich schlechter als erwartet. Um Jackson wird es ruhiger. Für Timberlake geht es weiter bergauf. Ein paar Jahre später tritt er als Hauptact beim Super Bowl auf. In Deutschland wäre der Nipplegate-Skandal vielleicht nicht ganz so groß gewesen. Aber die Regelungen hier sind schwammig. Wie Paragraph 118 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Er nennt keine Brüste oder Nippel, lässt aber zu, dass ein Verhalten als Belästigung der Allgemeinheit ausgelegt wird. Selten kriegt eine Frau deswegen ein Bußgeld auferlegt, doch immer wieder gibt es Platzverweise.
Hallo, ich bin Julia.
Hi.
Ja. Hallo, vielen Dank.
Das ist Gabrielle Le Breton.
Ja, das war eine keine leichte Erfahrung sowieso. Ja. Ich bin keine Aktivistin. So als die Polizei kam, habe ich gezittert. Ich dachte, das war so absurd, was passiert. Ich habe mir gedacht, das ist ein Witz. Ich hatte total Angst.
Es geht um den 20. Juni 2021. Es hat in Berlin an dem Tag 34 Grad. Wer sich abkühlen mag, fährt üblicherweise an einen See oder in ein Freibad. Le Breton entscheidet sich für den Wasserspielplatz Plansche im Plenterwald im Osten Berlins. Sie kommt an. Mit ihrem Sohn, einem Freund und dessen Tochter. Und weil es eben heiß ist, zieht Gabrielle Le Breton sich obenrum aus. Das soll kein Statement sein. Sie denkt sich nicht viel dabei.
Ich denke, ich hatte vor diesem Vorfall schon mehrere Bücher gelesen. Ich bin Feministin seit immer und für mich, das war klar.
Nicht so klar ist das für den Sicherheitsdienst des Parks. Zwei Männer kommen auf Gabrielle Breton zu und sagen, sie müsse sich bedecken.
An dem Moment, wo sie angekommen sind, ich habe mir nicht die Frage gestellt. Das war keine Frage.
Le Breton bleibt entschieden. Sie lässt ihr Oberteil aus.
Also für mich, es geht darum, Menschenrechte zu wahren. Frauen haben genauso wie Männer, genauso wie alle Menschen, Recht auf Selbstbestimmung. Das klingt so klar.
Nein, findet der Sicherheitsdienst. Gabrielle Le Breton müsse sich jetzt entscheiden. Entweder ein Oberteil anziehen oder sie würden die Polizei rufen. Le Breton bleibt bei ihrer Meinung und wartet auf die Polizei.
Ich dachte, okay, jetzt bin ich mit Polizisten. Sie werden verstehen, was ich schon gesagt hatte zu die beiden Männer.
Gabrielle Le Breton bleibt, während sie wartet, weiterhin oben ohne. Neben ihr ist ihr kleiner Sohn.
Und mein Kind hat mir gesagt, weil er da hatte Angst, der hat mich gesagt, Mama, bitte ein T-Shirt einziehen. Und für mich, das ist viel zu viel für mich. Dann habe ich auch meinen Sohn gesagt, ich verstehe, du hast Angst. Aber manchmal, es gibt unfaire Sachen und wir müssen widerstehen. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich war so bestimmt von Anfang an.
Le Breton wiederholt gegenüber der Polizei, was sie den Sicherheitsdiensten gesagt hat, dass sie gleich behandelt werden möchte.
Ein weiteres Beispiel für einen First-World-Feminismus, der an echten Gerechtigkeitsfragen vorbeidiskutiert.
Das schreibt die Journalistin Marlene Hobrack 2023 in der Wochenzeitung Freitag. Das Thema oben ohne sei ihr so wichtig wie die Tamponsteuer, sprich egal. Doch mit dem oben ohne Privileg stehen Männern wie natürlich mehr Freiheiten zu als Frauen. Wir entmündigen damit ein Geschlecht. Das stellt die Selbstbestimmung dieses Geschlechts generell in Frage. Wenn eine Frau nicht selbst entscheiden kann, ob sie sich auszieht, darf sie dann sonst über ihren Körper entscheiden? Also ob sie abtreiben will oder mit wem sie schlafen will? Wenn eine Frau nicht selbst über ihren Körper entscheiden darf, das Existenziellste überhaupt, darf sie dann in anderen Lebensbereichen selbst entscheiden? Also ob sie arbeiten gehen mag oder wählen? Eingeschränkt wird unsere Freiheit vor allem auf Social Media. 2023 dokumentieren Recherchen des Guardian, dass Online-Dienste Bilder von Frauen generell als anzüglicher bewerten als Bilder von Männern. ExpertInnen fürchten deshalb, dass Bilder von Frauen und queeren Menschen, selbst wenn sie nicht ganz oben ohne sind, schneller geblockt, gelöscht oder eingeschränkt werden. Sogar das hauseigene Kontrollgremium von Instagrams Mutterkonzern Meta, das sogenannte Oversight Board, nimmt sich 2023 das Thema Nippel vor. Das Oversight Board ist mit externen Fachleuten aus Rechtswissenschaft, Medienwissenschaft und Politik besetzt. Es kommt zu dem Ergebnis, Meta müsse endlich internationalen Menschenrechtsstandards entsprechen und seine Richtlinien für Nippel überarbeiten. Sie seien verwirrend, nicht zeitgemäß und für die ModeratorInnen, Zitat, in der Praxis unbrauchbar. Und sie sähen nur männliche und weibliche Nippel vor. Es sei unklar, wie sich das auf trans- und nicht-binäre Personen beziehe. Das Oversight Board gibt eine Frist von 60 Tagen zum Überarbeiten. Nach den 60 Tagen? Alles wie bisher. Männernippel okay, Frauennippel nicht. Queere Nippel nicht vorgesehen.
Also wenn irgendwelche Bademeister da sind oder Bademeisterinnen, also es kommt drauf an, wie mutig ich bin in dem Moment. Aber ich denke schon, dass ich sie fragen würde, ob sie die Badeordnung gelesen haben überhaupt. Ja.
Wir sind wieder bei Cora im August 2023. Seit 8 Wochen ist es in München für alle Geschlechter erlaubt, in öffentlichen Bädern oben ohne zu sein. Cora sitzt seit ein paar Minuten nur in Badehose in der Nähe des Schwimmerbeckens. Als einzige weiblich gelesene Person.
Und ich fühle mich natürlich entblößter und ein bisschen angreifbarer, ja, kann man sozusagen. Körperlich, ja, ist ein sehr schönes Gefühl, würde da der Kopf nicht so viel mitdenkt.
Genau. Ja.
Immer der Kopf. Denn die Badeordnung ist das eine, das Badepublikum ist das andere. Uns prägen ja vor allem die ungeschriebenen Gesetze. Und laut Umfragen sind 28-44% gegen das Recht von Frauen, oben ohne im Schwimmbad zu sein. 37-47% sind dafür. Ein großer Teil ist also gegen die Wahlfreiheit. Darunter auch Frauen. Sie könnten selbst angezogen bleiben, wollen aber nicht, dass andere sich ausziehen können. Das heißt, wer als weiblich gelesene Person oben ohne geht, weiß, ein großer Teil der Leute lehnt das ab. Und natürlich wird nicht jede weibliche Brust gleichermaßen abgelehnt. Der Soziologe Jean-Claude Kaufmann hat eine der größten wissenschaftlichen Studien zum Thema gemacht. Er ist mit einem Team Mitte der 90er an französische Strände und hat 300 Menschen ausführlich zu oben ohne befragt.
Bis zum Alter von 40?
Das sei okay, meinten manche.
Wirklich Exhibitionismus?
Seien große Brüste, das sei wie die
Auslage einer Metzgerei.
Kleine Brüste gingen aber auch nicht. Hängende Brüste auch nicht.
Wenn ich so Waschlappen oder Raketen hätte, würde ich es lassen.
Keine Waschlappen, keine Raketen, keine kleinen Brüste, keine großen Brüste. Bleibt nur noch die Germknödelform.
Ich habe schon das Gefühl, dass mein Körper ein bisschen aus der Norm fällt, weil ich mich eben nicht rasiere und meine Körperbehaarung schon recht auffällig ist. Je anders man ist,
oder der Norm nicht entspricht, desto schwerer ist es wahrscheinlich, diese Aufmerksamkeit zu handeln. Zum Beispiel habe ich jetzt im letzten Jahr durch Medikamente eben 20 Kilo zugenommen. Und deswegen ist es für mich auch eine Überwindung auf jeden Fall, jetzt mit mehr Gewicht sozusagen ins Freibad zu gehen und sich selbst zu akzeptieren und sowas. Also ich habe persönlich jetzt nicht die größten Brüste sozusagen. Und dementsprechend ist es vielleicht auch ein bisschen leichter für mich als für andere Personen mit Brüsten, die halt ein bisschen mehr Oberweite haben. Ja. Also was so bei mir ein Problempunkt ist, also ich habe eine recht große Nippel, Brustwarzen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Brustwarzen, Vorhof.
Genau.
Ja.
Das entspricht jetzt auch nicht ganz der Norm. Deswegen fühle ich mich damit auch nicht immer so total comfortable.
Auch die Studie aus Frankreich zeigt, das Thema oben ohne ist voller Bodyshaming. Wie im restlichen Leben. Ausgegrenzt wird, wer als dick gilt, wer sich als queer outet, wer nicht die erwünschte Hautfarbe hat. Bodyshaming am Badesee kommt dann nur noch zusätzlich dazu. Das Topless-Verbot nur noch on top. Und was die Studie aus Frankreich auch zeigt, wer als Frau oben ohne geht, soll bitte liegen bleiben. Im Liegen ist die Brust flacher und zappelt nicht rum.
Aufrecht ist es Exhibitionismus.
So eine Befragte in der französischen Studie. Eine andere, die selbst oben ohne ist, meint, jede Vorstellung eines Spaziergangs sei undenkbar. Und eine weitere sagt über eine Frau ohne Oberteil in einer Bäckerei am Rande des Strandes, das sei problematisch.
Was die Hygiene angeht.
Die Hygiene, gut. Das deutsche Wort Brustwarze klingt leider wie Wucherung. Aber sind Brüste unhygienischer als zum Beispiel Hände? Ich halte klebriges Eis ja nicht mit meinen Brüsten fest. Doch Frauen müssen bei oben ohne Spielregeln beachten. So die Studie aus Frankreich. Auch beim Eincremen.
Und das versucht man natürlich dann auch immer so unsexyhaft wie möglich zu machen, dass das kein Problem wird.
Ja. Dass es ja nicht lasziv wirkt, oder?
Ja,
irgendwie so nicht genussvoll, sondern so ganz funktional.
Das fühlt sich gleich an, als ich weiß auch nicht, komisch, wenn ich das
ja.
Die ersten Leute gucken. Es sind aber wenige oder sie machen es sehr unauffällig. Cora ist seit ungefähr 5 Minuten oben ohne. Neben uns nestelt eine ältere Frau an ihrer Schwimmbrille rum. Und dann taucht er auf. Unser Endgegner.
Und jetzt kommt gerade ein Bademeister. Mhm. Mal schauen, ob die alle schon die Badeordnung gelesen haben.
Zugegeben, es handelt sich nicht um den Sittenwächter eines theokratischen Regimes, sondern um den Mitarbeitenden eines städtischen Bäderbetriebs.
Er dreht wieder ab. Okay.
Aber der Bademeister geht Richtung Becken, also dahin, wo Cora auch gleich hin will.
Wir haben noch so 8 Meter, würde ich sagen, bis zum Becken.
Ja. Genau. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal reingehen.
Okay, viel Spaß.
Dankeschön, bis gleich.
Cora geht zum Becken und steigt ins Becken und der Bademeister geht vorbei.
Nach 10 Minuten kommt Cora zurück. Unter Wasser war für sie die kleinere Herausforderung, denn da sind die Brüste ja weniger sichtbar.
Wie ist es hier so am Beckenrand lang zu gehen? Oder?
Also man fühlt sich schon sehr ausgeliefert, den Blicken. Und ich habe jetzt selbst gesehen, ein Mann hat im Vorbeigehen länger geguckt. Als ich dann sozusagen ihn gesehen habe, dass er guckt, hat er schnell weggeschaut. Aber sonst war alles im grünen Bereich.
Also wie die Boys jetzt so vom 1-Meter-Brett springen, muss es jetzt nicht sein?
Muss noch nicht sein. Also ich taste mich eher langsam ran. Also es hängt einfach von der gesellschaftlichen Entwicklung ab.
Es ist ein recht normaler Tag im Jahr 1691. Queen Mary II., Königin von England, eilt durch die Gänge ihres Palasts. Im Laufen zupft ihre Kammerdienerin noch ihren Rock zurecht. Vor den großen Flügeltüren des Palastes wartet schon der Hofstaat. Dienstboten, Gouvernanten, Hofdamen, Verwandte, sie alle stehen da in ihren besten Kleidern. Das übliche Prozedere, wenn Gäste kommen, sagen wir, Queen Mary empfängt heute den Earl of Orford. 2 Bedienstete öffnen die Türen. Und nun erscheint auch sie. Queen Mary II. Trägt violette Schuhe mit Absätzen, einen purpurfarbenen Rock mit goldenen Stickereien um ihren Hals ein Geschmeide und knapp drunter ihre nackten Brüste. Okay, die konkrete Szene habe ich mir ausgedacht. Die historischen Details, Aber so ähnlich könnte es abgelaufen sein. Denn Queen Mary II., aber auch Queen Mary I. und Queen Elizabeth I. trugen gern blanke Brüste. Im England des 17. Jahrhunderts war es, Zitat, ziemlich gewöhnlich, dass Frauen ihre nackten Brüste in der Öffentlichkeit zeigten. So eine Studie der Historikerin Angela McShane-Jones von der Universität Warwick 2004.
Während Janet Jacksons Zeigen ihrer rechten Brust beim Super Bowl als unverschämt betrachtet wurde, hätte eine solche Entblößung im 17. Jahrhundert nicht mehr als eine hochgezogene Augenbraue hervorgerufen.
Die oben ohne Couture hatte Folgen weit über den Hof hinaus.
Die Haute Couture wurde am Hofe etabliert und von allen Klassen kopiert.
Unsere Gesellschaft sexualisiert die weibliche Brust noch gar nicht so lang. Kleiderordnungen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in Europa erwähnen Nacktheit dann schon, sie ist aber eher nebensächlich, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Anja Zimmermann in ihrem Buch »Brust – Geschichte eines politischen Körperteils«. Eine Chronik der Stadt Limburg aus der Zeit bedauert zum Beispiel den
»die Brust bloßlegenden Zuschnitt«.
Wichtiger aber sind Farben, weil sie einen sozialen Stand ausdrücken. Auch die Hamburger Kleiderordnung von 1500 regelt Borte und Brusttücher, um die
Zierung und Pracht der Frauen zu mäßigen.
Aber vor allem, weil es darum geht, dass Kleidung dem Vermögen entsprechen soll. In der Bademode bleibt lange auch die Männerbrust verhüllt. Wie lang und wo genau, lässt sich nicht abschließend klären, denn Kleiderregeln waren oft von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Doch vor etwas weniger als 100 Jahren regelt dann ein Gesetz deutschlandweit die Badekleidung. Und zwar mit unterschiedlichen Oberkörpervorschriften für Männer und Frauen. 1932 beschließt das preußische Innenministerium den sogenannten Zwickelerlass. Zwickel bedeutet übrigens eine Art extra Stoffeinlage zwischen den Beinen, der bei Männern wie Frauen die Geschlechtsteile plattdrücken soll. Aber darum geht es hier gar nicht.
Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt, sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Männer dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist.
Das heißt, die Brust der Männer muss nicht bedeckt sein. Über den Zwickelerlass und seine akribische Thematisierung von Nacktheit amüsieren sich Liberale, Linke, Frauenrechtlerinnen und KabarettistInnen. Im Preußischen Landtag tobt ein Kulturkampf zwischen reaktionär-konservativen und liberal-linken Kräften. Der kommunistische Abgeordnete Wilhelm Kasper hält ein Foto des preußischen Kronprinzen Wilhelm mit zwickelfreier Badehose hoch und sagt, der Zwickelerlass sei
Ausfluss eines wirklich von Blödheit völlig verwirrten Gehirns.
Der Zwickelerlass bewertet nicht nur Nacktheit zentimetergenau, sondern etabliert, ein Jahr vor Machtübernahme Hitlers und im bereits vorherrschenden faschistischen Zeitgeist, das oben ohne Privileg von Männern. Das bleibt auch während des Krieges so. Nach Kriegsende etabliert sich in der DDR dann ziemlich schnell eine Freikörperkultur an Stränden, Seen und Campingplätzen, wo sich das Thema oben ohne eher erübrigt. Doch in der Bundesrepublik bleibt es erstmal prüde. Erst die neue Frauenbewegung in den 70ern und 80ern bringt die Geschlechterrollen richtig ins Wanken. Die Frauen damals wollen neben gleichen Löhnen und genereller ökonomischer Unabhängigkeit vor allem körperliche Freiheiten. Sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit von sexualisierter und häuslicher Gewalt, vielfältige Beziehungen statt nur monogame und heterosexuelle. Symbolischer Ausdruck dieser Body Politics wird das Ablegen eines Kleidungsstücks, des BHs. Er steht für Enge, Zwang und Unterordnung unter den männlichen Blick. Der symbolische Auslöser war schon ein paar Jahre früher, bei der Miss America-Wahl 1968.
Now we are going to announce the first runner-up in Miss America. And this important announcement, the name of the first runner-up and Miss America, remember that if for any reason...
Rund 400 Feministinnen stören am 7. September 1968 den sogenannten Schönheitswettbewerb in Atlantic City. Sie rufen, Frauen sind kein Fleisch, küren stattdessen ein Schaf zur Schönheitskönigin und sie werfen Instrumente weiblicher Folter in einen Abfalleimer. Wischmops, Lockenwickler, Stöckelschuhe und BHs. Danach legen viele Frauen den BH tatsächlich ab. Und in der Folge viele auch das Bikini-Oberteil. So kommt es, dass in den 80er Jahren in liberalen Milieus Frauen wie meine Mutter und ihre Freundinnen wie selbstverständlich an europäischen Stränden und an deutschen Badeseen und Schwimmbädern oben ohne baden. Come on Barbie, let's go party. Der Backlash kommt in den 90ern. Die starke Frauenbewegung stört Konservative und Rechte. Viele Männer sehen ihre Privilegien flöten gehen und verhöhnen die Frauenbewegung als hysterisch, dogmatisch und prüde, imaginiert in der lila Latzhose. Gleichzeitig kommt eine neoliberale feministische Strömung auf. Sie setzt mehr auf Karriere als Körperfragen. Symbolische Kämpfe wie um oben ohne Gleichheit und Analysen wie »Das Private ist politisch« gelten immer mehr als Retro. Bildlich gesprochen kommt der BH wieder dran, dazu High Heels für den Aufstieg in die Führungsetage, der natürlich den wenigsten gelingt. Mitte der 2000er richten sich dann explizit antifeministische Kampagnen in ganz Europa gegen Sexualaufklärung, gegen die Ehe für alle und gegen die Rechte von queeren Menschen. So kommt es, dass wir heute in vielen Fragen zwar weiter sind, aber in manchen auch zurückgefallen. So beim Thema Oben ohne für alle. Gabrielle Breton steht weiterhin am Wasserspielplatz Plansche und ist weiterhin oben ohne, als nun die Polizisten da sind.
Es war so, ey, nein. Ich habe auch probiert, also die Argumentation auch wieder zu holen. Aber sie haben sofort gesagt, mit uns keine Diskussion. Sie müssen gehorchen.
Sie muss den Platz verlassen. Sie packt ihre Sachen und geht mit ihrem Sohn nach Hause.
Als ich nach Hause gekommen bin, ich war durcheinander. Also ich war wirklich so erschöpft und schockiert.
Gabrielle Breton ist völlig platt. Aber einfach abfinden mit dem, was passiert ist, will sie sich nicht. Sie packt ihren Schock und den Ärger in einen Facebook-Post.
Und da habe ich sofort so viele Unterstützung bekommen und nicht nur Frauen, sondern Menschen, die haben mich gesagt, ja, wir werden eine Demo machen, wir gehen zurück in der Plansche und sie waren so, so geärgert, viel mehr als ich, das hat mich beruhigt.
Auch wegen dieses großen Supports entscheidet Le Breton, sie klagt. Sie verklagt das Land Berlin wegen Verstoßes gegen das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Und sie nimmt an, dass sie gute Chancen hat.
Ich hatte so viele Unterstützung und wie gesagt, weißt du, ich habe meine Gedanken und ich habe Bewusstsein, das ist fair, das war Diskriminierung, das war klar für mich. Und auch während der Verhandlung, ich würde sagen, die Gegnerseite, die hatten keine richtigen Argumente.
Das Urteil fällt aber nicht im Gerichtssaal, sondern erst später. Als es sie erreicht, da ist sie in ihrer Wohnung.
Ich war schon zu Hause, allein. Das war krass. Dieses Urteil war für mich ein Schock. Und ich habe sogar das in der Presse erfahren.
Das Gericht lehnt ihre Klage ab. Es nimmt keine Ungleichbehandlung an, denn es gäbe offensichtliche Unterschiede geschlechtlicher Art. Und selbst wenn es eine Ungleichbehandlung gegeben hätte, wäre sie jedenfalls gerechtfertigt, weil durch den Anblick ihrer nackten Nippel, Zitat, ein geschlechtliches Schamgefühl erzeugt werden könnte. Dabei komme es nicht darauf an, ob es tatsächlich Personen gegeben habe, die sich gestört gefühlt haben.
Ehrlich gesagt, das war unerwartet. Ja, ja. Aber trotzdem habe ich Mut behalten und ich bin da. Berufung, ja.
Berufung heißt, Gabrielle Le Breton zieht erneut vor Gericht. Und ich werde die Verhandlungen im September 2023 begleiten. Viele wehren sich, wie Le Breton in den letzten Jahren, gegen das Oben-ohne-Privileg für Männer. Manche führen wie sie Prozesse. Andere verlangen mit der Petition Gleiche Brust für alle ein Recht auf nackte Brüste überall, wo Männer das dürfen. Manche machen ihrem Ärger ganz praktisch Luft, indem sie ihre Brüste an die Luft lassen. Sie radeln oben ohne durch Berlin, Dresden, Freiburg oder Hannover. Oder sie stürmen als oben ohne Flashmob ein Bremer Freibad unter dem Motto Brüste desexualisieren. Auch Promis machen mit. Auf Instagram fragt Madonna verärgert, nachdem Fotos ihrer Nippel dort gelöscht wurden, was ist mit dem Arsch einer Frau? Schließlich würden Fotos von Ärschen nicht entfernt. Und manche gehen den umgekehrten Weg. Einige Bars auf dem alternativen Musikfestival Fusion verlangen in den letzten Jahren von allen Geschlechtern, T-Shirts zu tragen, wenn sie Getränke kaufen wollen. No Shirt, No Beer. Ich bin nicht auf der Fusion, sondern in München, im Sommer 2023. Und hier lerne ich eine Person kennen, die sich wie Cora und Gabrielle Breton wehrt. Aber anders. Um mich rum sind viele leicht gekleidete Leute. Einige weiblich gelesene Menschen sind hier oben ohne, einige männlich gelesene Menschen auch, aber sie haben ihre Nippel abgeklebt. Es ist Slutwalk, eine Demo für körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Manche tragen auch Plakate, auf denen steht Free the Nipple.
Es regt mich wahnsinnig auf, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann kommen mir irgendwie so eine Horde oben ohne Typen, die ja meistens noch so, also es sind ja meistens so aufgepumpte Typis da. Und nee, das finde ich einfach gemein und ich bin dann schon immer kurz davor, mir dann auch einfach das T-Shirt auszuziehen. Weiß dann aber halt, dass ich mich einer Konfrontation aussetze.
Holo ist VJ. Sie bespielt also nachts in Clubs die Wände mit Visuals.
Und ich hatte meinen Platz vorne neben dem DJ oder neben der DJ und immer den Blick auf die Tanzfläche.
Und eines Nachts waren da solche Männer auf der Tanzfläche vor ihr, oben ohne.
Die oben ohne Mackertypen, die dann plötzlich wahnsinnig viel Platz brauchen um sich rum und sich quasi die ganze Tanzfläche so einnehmen und okkupieren und alle anderen so wegvertreiben von dem vorderen Spot.
Polo ist genervt und fragt sich, was sie tun kann. Sonst auf der Straße ist sie unterlegen, aber hier im Club, sie überlegt.
Und naja, das hat mich halt irgendwann so aufgeregt, dass ich ein schwarzes Videobild gezeigt habe mit nur einem Schriftzug No Shirt, No Visuals.
Es ist 8:30 an einem Tag Ende September in Berlin. Ich stehe vor dem Kammergericht. Um 10 wird der Prozess losgehen. Gabrielle Le Breton hofft, dass es für sie gut ausgeht. Sie klagt heute erneut gegen das Land Berlin wegen Diskriminierung am Wasserspielplatz Plansche.
Das ist der Haupteingang hier, ja? Ah, da kommt sie schon.
Gabrielle Breton wird aber heute Morgen von ihren Anwältinnen abgeschirmt. Denn viele Medien sind da, auch solche, denen es beim Thema oben ohne mehr um Klicks geht als um Gleichberechtigung. Le Breton winkt mir nur kurz zu. Ich kann aber mit ihrer Rechtsanwältin sprechen, Leonie Thum.
Hallo, guten Morgen. Morgen.
Sie fordert für ihre Mandantin 10.000 Euro Entschädigung und ein Urteil, das sagt, es war diskriminierend, dass Le Breton den Wasserspielplatz verlassen musste. Was wäre heute der beste mögliche Ausgang in der Verhandlung?
Der Best Case wäre zu obsiegen mit fundierter Begründung, die für zukünftige Fälle eine Grundlage bilden kann.
Und was wäre der Worst Case?
Dass wir mit ähnlich kurzer Begründung verlieren wie in erster Instanz.
Was allerdings auch eher schlecht wäre, zwar gewinnen, aber ohne richtige Begründung. Denn Le Breton und ihre Anwältin verfolgen ein größeres Ziel. Sie wollen nicht nur ein Urteil für Le Breton, sondern ein Grundsatzurteil. Deswegen steht neben der Anwältin noch eine Juristin, Soraya da Costa Batista, von der sogenannten Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Hallo Julia, freut mich sehr. Hi.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt Klagen, die sie für strategisch wichtig hält, weil es dabei um Freiheitsrechte geht. Also zum Beispiel gegen Überwachung, für Rechte für Whistleblower oder eben gegen Diskriminierung. Das Oben-ohne-Privileg für Männer ist für sie so ein Fall. Bei der Klage geht es um Freiheit. Für alle Geschlechter, nicht nur für Frauen.
Wenn es diskriminierungsfreie Regelungen gibt, dann ermöglicht es ja allen Menschen, egal welchen Geschlecht, sich eben auszusuchen, nach ihren Gründen und ihrem Selbstverständnis auch von ihrem Körper, was sie für Badebekleidung tragen wollen. Und deswegen hat das auch eine Bedeutung eben für alle Menschen, auch die nicht nur Frauen sind.
Die beiden Juristinnen und Gabrielle Le Breton machen vor dem Gericht ein Foto. Darauf hält Le Breton ein Plakat. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Artikel 3 Grundgesetz. Dann geht es los. Wir gehen ins Gericht.
Darf ich einmal fragen, nur wie es dir geht?
Ich fühle mich eingeschüchtert.
Drinnen frage ich Gabrielle Le Breton noch, ob sie selber im Prozess etwas sagen wird.
Nee, ich denke nicht. Weißt du, das ist sehr beeindrucksvoll. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Dann lasse ich meine Anwältin ihre Arbeit machen.
Im Prozess geht es dann schnell. Die Richterin lässt nach wenigen Minuten erkennen, dass sie eine Diskriminierung vorliegen sieht. Schließlich sei einem Mann so etwas nicht passiert. Sie meint allerdings, Le Breton hätte ja schon viel erreicht und 10.000 Euro Entschädigung seien deshalb zu viel. Tatsächlich hat sich in der Zwischenzeit was geändert. Le Breton hatte sich nach dem Vorfall an der Plansche auch an die Ombudsstelle gegen Diskriminierungen des Landes Berlin gewandt. In der Folge war Oben ohne an der Plansche explizit allen erlaubt worden. Und auch die Berliner Bäder haben mittlerweile Oben ohne für alle erlaubt. Die Richterin schlägt Gabrielle Breton und der Gegenseite eine Mediation vor, eine Art Deal. Das Land Berlin soll eine Diskriminierung anerkennen und Le Breton dafür weniger Entschädigung erhalten. Le Breton guckt irritiert. Ihre Anwältin bittet um eine Pause. Die beiden verlassen den Raum. Nach 15 Minuten kommen sie zurück. Die Richterin guckt Le Breton fragend an. Nun spricht diese doch. Mit fester Stimme lehnt sie den Deal ab. Sie möchte ein Gerichtsurteil. Die Richterin guckt enttäuscht und die Debatte geht weiter. Dann passiert etwas Unerwartetes. Die Richterin fordert den Vertreter des Landes Berlin auf, mit seinen Vorgesetzten zu sprechen. Ob die, also das Land Berlin, die Politik, den Anspruch auf Entschädigung anerkennen. Sie verweist damit den Fall an die Politik, anstatt selbst ein Urteil zu fällen. Der Prozesstag ist damit zu Ende. Eine Antwort wird in rund 6 Wochen erwartet. Gabrielle Le Breton geht nach Hause. 3 Monate später, im Dezember 2023, kriegt sie eine Nachricht vom Kammergericht. Das Land Berlin erkennt die Diskriminierung an. Allerdings bekommt Le Breton statt der geforderten 10.000 Euro Entschädigung nur 750 und muss die Prozesskosten tragen, so das Gericht. Vor allem aber erfolgt eben mit dem bloßen Anerkenntnis aus der Politik kein Gerichtsurteil. Was Le Breton, ihre Anwältin und die Gesellschaft für Freiheitsrechte ja wollten. Weil sich dann andere Betroffene auf das Urteil berufen könnten. Es ist also so ein halber Sieg. Le Breton schreibt mir auf WhatsApp: Ich bin zufrieden, aber so müde. Sie hofft, sie habe anderen Mut gemacht. Gabrielle Breton hat sich rechtlich gegen das Oben-ohne-Privileg von Männern gewehrt. Holo hat als VJ von den Männern ein Shirt verlangt, weil no shirt, no visuals. Hat das was gebracht?
Viele haben es irgendwie erst nach 5 Minuten gemerkt oder halt manche Typen halt gar nicht, bis sie von einer weiblich gelesenen Person angetippt werden. Hey, guck mal auf die Leinwand, da läuft kein Bild wegen dir und der so, was, wegen mir? Also konnte halt so die Gestik beobachten, weil es nicht so laut war. Genau, und dann haben sie sich wieder angezogen.
Holo hatte an diesem Abend Erfolg. Aber da war sie natürlich auch als VJ, also in einer gewissen Machtposition. In der Regel sind wir ja einfach nur Gast im Club oder im Fitnessstudio oder auf dem Festival. Auch das kennt Holo von einem Clubabend in München.
Ich war privat zum Tanzen dort und mich haben die Macker auf dem Dancefloor wieder genervt. Und dann, zwar Karotte hat aufgelegt, großartiger Abend, aber diese scheiß Typen wieder. Und dann, ja, ich war betrunken genug und bin halt hin und habe einfach mein T-Shirt hochgerissen und die so lange angetanzt, bis sie sich angezogen haben. Ich habe die halt dann auch angetippt, dann haben sie erst so missmutig geguckt und dann aber die Karotte. Und alle Frauen, die vor uns getanzt haben, haben es gefeiert, haben auch ihre Oberteile ausgezogen. Manche haben sich dann entschuldigt, ja sorry, aber den BH muss ich anlassen. Aber es war großartig. Und da war eine starke Solidarität da und seine, ja, Kampfbereitschaft fast.
Solidarität kann auch heißen, wenn eine Frau sich auszieht an einem Ort, wo Männer das auch ganz selbstverständlich machen. Nicht gaffen, nicht skandalisieren, nicht sexualisieren. Und Solidarität kann heißen, an allen Orten, wo es für eine Frau aktuell absolut verpönt wäre, sich obenrum auszuziehen, wie im Fitnessstudio, in der Fußgängerzone oder beim Joggen, können sich alle Männer in Zukunft überlegen, ob sie sich dort ausziehen. Auf dem Münchner Slutwalk gibt es viele Ideen für Männer.
Wenn sie Alliierte der feministischen Gleichberechtigung sind, dann finde ich es immer angenehm, wenn Männer das reflektieren und zumindest, wenn sie ihr T-Shirt ausziehen, noch den Nippel bekleben. Weil das heißt, es ändert nichts an dem, wie man die Menschen sieht. Aber man sieht, ich habe mir Gedanken gemacht und schränke mich selber ein, um die Freiheit für alle irgendwie bald zu erreichen.
Helfen würden natürlich auch klare Gesetze. Überall, wo Männer oben ohne gehen können, können das alle. Das muss vor allem für Social Media gelten. Daneben können Einrichtungen wie Boulderhallen, Festivals und Yoga-Studios einfach selber Hausordnungen aufhängen, die sagen, ob hier alle obenrum angezogen sein müssen oder alle obenrum nackt sein dürfen.
Keine Ahnung, vielleicht bei der Stadt mal beantragen, dass wir einen Sonntag im Monat in der Innenstadt, dass Frauen auch oben ohne rumlaufen dürfen. So in schrittweise so Baby Steps. Man muss die Leute ja immer so langsam ranführen, den Sachen schmackhaft machen. Und es ist wirklich, glaube ich, ganz viel Gewohnheit. Also ich war gerade auf einem Festival in Spanien, sehr, sehr heiß. Und irgendwann laufen da alle nackt rum. Und irgendwann merkst du das gar nicht mehr oder du läufst halt selber nackt rum und Leute glotzen auch nicht. Also das ist halt das Problem, dass du dich immer halt irgendwelchen Blicken aussetzt.
Alle nackt? Da ginge ja der Sex verloren, schreibt der von Konservativen wie Linken gefeierte Star-Theoretiker Slavoj Žižek 2019 in der NZZ. Wenn Feministinnen die Brust als einen normalen Teil des weiblichen Körpers ansehen, dann sei das
nicht eine neue Freiheit, sondern die graue Realität, in der Sex vollkommen unterdrückt wird.
Kommen wir also zum Schluss zur Frage, geht die Erotik verloren? Gegenfrage. Will ich, Herr Žižek, beim Baden erotisch wirken oder will ich schwimmen und in meinem Roman lesen? Will ich beim Schnorcheln oben ohne sexy sein oder einfach Fische gucken? Erotik ist schon immer situationsabhängig. Und es wäre an mir vorübergegangen, wenn Männer, nachdem sie in den 30er Jahren anfingen, oben ohne zu gehen, ihre Attraktion eingebüßt hätten.
Gut. Wollen wir packen und die Bus?
Ja.
Unser kleiner Versuch im Münchner Freibad geht zu Ende. Und gut aus.
War eine schöne Erfahrung.
Das ist gut.
Wirst du es öfter machen?
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt, glaube ich, gut. Und das, genau, und das ist einfach ein tolles Gefühl.
Politikerinnen, die sich oben ohne zeigen, wie Putin und Obama. Eine Astronautin auf dem Mond, die oben ohne eine Fahne hisst. Ob es so weit kommt, ist offen. Denn ja, es hat sich was getan. Aber konservative und extrem rechte Erzählungen und Parteien sind aktuell stark wie lange nicht. Wenn sie noch stärker werden, werden die Freiheiten von Frauen und Queeren wieder eingeschränkt. Deswegen sehen Holo und ihre Freundinnen auf dem Münchner Slutwalk das Ganze in einem größeren Zusammenhang.
Es bräuchte viel mehr öffentliche Stimmen gegen rechte Erzählungen. Es bräuchte viel mehr Erziehung in Schulen, in Kindergärten.
Es fängt ja auch schon damit an, dass Jungs weinen dürfen müssen oder dass sie Verletzlichkeit zeigen dürfen. Und
Also das patriarchale Machtgefälle so im Keim schon gar nicht aufkommen soll.
Holo und ihre Freundinnen bringen es auf den Punkt. Gerade indem sie das Thema weiterfassen. Wenn wir die Welt nicht mehr zweiteilen, gewinnen alle an Freiheit. Auch für mich steht der Widerstand gegen das Oben-ohne-Privileg von Männern für viel mehr. Egal ob Bikini, Burkini, Kopftuch oder Hosenverbot. Jede Kleiderregel, die nicht für alle gilt, bedeutet Hierarchie.
Keine Frau sucht aus freiem Willen die Justiz auf, wenn sie Demütigung aufgrund ihres Körpers erlebt hat. Und meine Erfahrungen in der Planche ist keine leichte Geschichte für mich. Ich habe Bewusstsein, dass in der Gesellschaft, das wird oft lächerlich gemacht. Also für mich, es geht darum, Menschenrechte zu wahren. Und das Subjekt Frauenkörpers ist für mich keineswegs unbedeutend.
Oben ohne, wie Frauennippel zensiert werden, von Julia Fritsche. Es sprachen Katja Schild, Peter Weiß, Hemmer Michel und die Autorin. Ton und Technik Stefan Oberle. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Julia Fritsche hat fürs Radiofeature Frauen begleitet, die machen, was Männer ganz selbstverständlich tun, sich oben ohne zeigen. Bis nächste Woche, ihr Johannes Bertou.
Hey Phoebe, Lust auf Deep Talk?
Klar, kennst mich ja.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger
und Psychotherapeutin Marin Wiechers.
Unsere Gäste erzählen uns von ihren großen Krisen, kleinen Triumphen, eben was das Leben ihnen bislang beschert hat.
Wir sprechen über Strategien, psychologische Theorien und das, was uns im Alltag weiterbringen kann.
Die Lösung hört ihr wieder ab dem 22. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.